herzlich willkommen zu Episode 102 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Episode 102 schließt direkt an die letzte Episode an. Aber keine Sorge, falls du die noch nicht gehört haben solltest, du kannst den Inhalten auch so folgen und kannst die 101 dann einfach hinterher hören. In der letzten Episode hatte ich mit dem Maler Thorsten Wolber gesprochen, der so viel Erfahrung mit seinem Handwerk gesammelt hat, dass er heutzutage da angekommen ist, dass er seine Hände einfach machen lassen kann. Dass er zu einem gewissen Grad einfach loslassen und sich selbst bei der Arbeit beobachten kann. Diese Fähigkeit hat mich an das Gespräch mit dem Schriftsteller Frank Berzbach erinnert, das ich in Episode 50 mit ihm geführt hatte. Da ging es nämlich unter anderem um Handwerk und Kreativität, um Üben und Wissen sammeln und so weiter. Ich habe mir dann im Anschluss an die 101 diese Episode 50 noch einmal angehört und ich habe festgestellt, dass ich manche Stellen aus diesem tollen Gespräch euch und uns allen noch einmal ins Gedächtnis holen möchte. Oder vielleicht hast du die 50 ja auch noch gar nicht gehört. Die Episode wurde vor über 2 Jahren veröffentlicht. Ich will nicht die gesamte Episode hier einfach noch mal abspielen. Ich möchte ein paar Dinge hier herauspicken. Und wenn das dann auf dich wie so ein Appetithappen wirkt und du die ganze Episode dann im Anschluss noch einmal hören möchtest, gerne. Mach das, du wirst merken, eine super Idee. Ja, und dadurch war sie dann nun geboren, eine neue Idee für den Atelier-Talk-Podcast. Und zwar haben wir dann jetzt die Atelier-Smalltalk-Episoden. Einfach kürzere Atelier-Talk-Episoden, die ein paar wichtige Gedanken vorstellen oder vielleicht eben auch mal zurückschauen. Nach über 100 Episoden kann man da, finde ich, noch mal so ein paar Highlights nach vorne holen. So, aber jetzt zum heutigen Inhalt. Wie gesagt, mir fiel ein, was Frank Berzbach zum Thema Handwerk und Kreativität sagte. Damit zusammen hängt aber auch sowas wie Arbeitsmoral, Disziplin und Inspiration oder eben auch keine Inspiration. Dazu hörst du dann gleich mehr. Ganz bemerkenswert finde ich, dass wir ausgerechnet vom Thema Blockaden zu all den anderen Themen kommen. Zu Arbeitsablauf, Kreativität, Handwerk, Inspiration etc. Wichtig beim Zuhören, Frank Berzbach ist Schriftsteller. Das heißt also, logisch, tada, er schreibt. Das, was er da erzählt, kann man aber auf alles übertragen. Ich bitte dich also, schalte jetzt nicht ab, weil hier ein Schriftsteller zu Wort kommt und du vielleicht malst. Ersetze einfach beim Zuhören jedes Mal, wenn Frank das Wort Schreiben benutzt, im Kopf dieses Wort durch das, was auf dich zutrifft. Wenn du Malerin bist, dann nimm Malen. Wenn du zeichnest, dann nimm eben Zeichnen und so weiter. Musik machen, Skulpturen bauen, mit Ton arbeiten, was auch immer. Bitte zieh nicht den Schluss, dass dich das nicht interessieren könnte, nur weil du nicht schreibst. Es wäre zu schade, du würdest etwas verpassen. So, jetzt aber genug der Vorrede. Wie gesagt, es geht los mit dem Thema Blockaden. Eigentlich etwas, das wir alle kennen, oder? Tja, vielleicht aber auch nicht. Hör selbst.
Und ich kenne auch keine Zeiten ohne Schreiben und ich kenne auch keinerlei Schreibblockaden.
Warum ist das so? Eigentlich kennen doch alle Kreativen irgendwelche Blockaden. Angst vor dem Neuen, Angst vor der Aufgabe, keine Ideen gerade. Warum ist es bei dir anders? Was machst du besser vielleicht?
Also ich weiß gar nicht, wie hoch mein Anteil daran ist. Also ich finde, Krisensituationen führen zum Schreiben und Glück sowieso. Also das ganze Spektrum führt immer zum Schreiben. Und wenn ich total faul bin, schreibe ich Briefe. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht viele Leute mit Ideenmangel. Es gibt dann nur so mangelnde Disziplin oder mangelndes Handwerk, um das darzustellen. Wir haben alle Ideen, nur die Realisierung der Ideen, das ist für viele ein Problem, weil sie zu schnell frustriert sind. Ich habe so ein paar Glaubenssätze in mir und einer ist, ich lasse mich nicht abhalten. Ich habe auch Buchideen, das interessiert meine Literaturagentur nicht oder dann denke ich so, ja, ist egal, denn ich schreibe es halt trotzdem. Ich schreibe einfach und manchmal wird aber zeitversetzt dann doch sehr, sehr viel aus den Dingen. Ich bin eigentlich immer am Schreiben und gucke dann mal, was mache ich damit. So. Ich glaube, die Blockaden haben immer damit zu tun, dass wir Sachen zensieren und bewerten in uns. Ich versuche ganz stark, andere Dinge nicht abzuwerten, nur weil sie jetzt nicht meins sind. Und das erzeugt, glaube ich, eine gewisse Energie. Ich sage immer nur, ist nicht meins. Es ist gut, aber nicht meins, quasi. Und das führt wahrscheinlich zu wenig Blockaden.
Das führt dazu, dass du zu dir selbst dann auch sanft bist, oder? Wenn du
Ja,
die anderen
genau.
nicht zerreißt, dann machst du es mit dir selbst auch nicht. Und das ist.
Genau, und das, wenn man sich nicht zensiert, dann fließt es auch. Ich bin auch bei Rückmeldungen so gesehen, bei Texten, wenn Lektoren mir da reinreden oder so, oft haben sie recht. Ich bin da nicht eitel und kämpfe um die Worte, sondern denke, ja, wenn du sagst, das ist unverständlich, dann stimmt das erstmal und dann versuche ich es mal nochmal anders. Und ich glaube so, das Ego steht im Weg bei Kreativität. Davon muss man ausgehen. So, das ist, glaube ich, ein Trick, den ich auch, weiß, dafür habe ich viel in Zen-Dojos rumgesessen, damit das so vom Gedanken auch zum Gefühl wird. Aber immer wenn es mir gelingt, bin ich, glaube ich, kreativ. So, aber nur dann. Man muss sich leiden können. Oder wie du sagst, milde zu sich sein. So, wenn ich natürlich jetzt so Seiten aufschlage von irgendwelchen Autoren, die ich bewundere, denke ich, ja, ich brauche nicht mehr schreiben. Also das, ne, es gibt das, ich brauche nichts tun. Aber ich denke dann, ja, okay, aber ist halt von mir und ist ja auch okay. So, das reicht dann, ne? So. Bin zwar inhaltlich so ein Romantiker, aber nicht in Bezug auf die Arbeit, sondern man steht morgens auf und arbeitet. Punkt. Ich kann diesen Befindlichkeiten, diese Klagen und so, das ist nicht meine Welt. Also ich stehe morgens auf und arbeite. So.
Inspiration ist für Amateure, sagte doch jemand, ne?
So, Stephen King hat es gesagt, mit diesem irgendwie so, manche warten auf die Inspiration, dass sie kommt, andere stehen morgens auf und arbeiten.
Ja.
So, ich stehe morgens auf und arbeite. Und dann geht das schon weiter. Ja, dann kommt was dabei raus. Und mich lähmt der Gedanke, dass das auf dem Markt erfolgreich sein müsste, dass das jetzt gebraucht wird, dass das. Ich kann manchmal 100 Seiten über was schreiben, nur weil ich denke, ich muss jetzt schreiben. Alle meine Bücher sind aus Marketinggründen, könnte man sehr dagegen argumentieren. Also keiner brauchte das 100.000. Buch über Kreativität und Achtsamkeit. Und es ist aber trotzdem in der 12. Auflage und in 6 Sprachen übersetzt. Beim Roman, den ich geschrieben habe, ist ein bisschen Sonderfall, weil das ist ein romantisches Projekt für eine Person gewesen. Das ist nicht als Veröffentlichung gedacht. Das war eine ganz andere Geschichte. Und ich bin auch kein Auftragsjournalist oder Auftragsschreiber, wobei ich die Leute auch bewundere, die das gut machen. Die Texte können auch total gut sein, die da rauskommen. Ich kann das, glaube ich, nur, wenn ich organisch meine Themen weiterentwickle. Und das sind komische Sprünge der Themen auch manchmal. Und meine Literaturagentin sagt, ja, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Das ist jetzt irgendwie komisch. Und dann sage ich, ja, macht ja nichts. So, ich mache das trotzdem. Und wenn es keiner will, ist egal. Ich verwende den Begriff Kreativität selber gar nicht so viel, weil mich Handwerk viel mehr interessiert. Und das Schöpferische ist meistens ja so eine Art Nebenprodukt meisterlichen handwerklichen Könnens. Und die Kreativität, also fürs Problemlösen reicht zum Beispiel die Intelligenz. So, wir brauchen für Problemlösen gar nicht unbedingt kreativ, da reicht Intelligenz. Das ist ja auch der passende Begriff. Und da gibt es dann vier, es gibt auch das Lösen komplexer Probleme, damit braucht man natürlich dann schon andere Intelligenztypen. Aber Kreativität, das schöpferisch sein, sind wir zum einen nicht jeden Tag, können wir auch nicht. Und es ergibt sich eher als Nebeneffekt. Und es ist, glaube ich, viel besser, wenn man, wie sich die Künstler im Mittelalter ja nicht als Künstler und nicht als große Egos gesehen haben, sondern eher als Handwerker. Ich glaube, es ist hilfreich, das so zu sehen und den Begriff nicht so zu strapazieren. Ich glaube an sich, genau wie Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, bedeutet aber nur, jeder Mensch hat die Anlage zum schöpferischen Handeln. Es ist nicht jeder ein Maler, natürlich, oder Fotograf, das ist was ganz anderes. Aber ich kenne so viele unkreative Maler, Fotografen, sonst was, Und so, aber wahrscheinlich ist meine Steuerberaterin schöpferischer oder Ingenieure als viele andere. Wenn wir über die Form nachdenken und ein Wissen darüber haben und Handwerk haben, ergibt sich das von selbst. Ich bin da sehr auf dieser Ebene von sich kundig machen, wissen, Handwerk lernen, offen bleiben, üben. So, ich kann nur schreiben, weil ich irrsinnig viel lese. So, Punkt. Ich kann nicht sagen, ich fokussiere mich nur noch aufs Schreiben und lasse das mit dem Lesen. Dann wiederhole ich, ohne mich auszukennen, nur triviales Zeug. Ich glaube, viele arbeiten nicht und üben nicht. Andy Warhols Naivität, die er vorgespielt hat, überdeckt, dass der Mann Kunst studiert hat, dass er sich irrsinnig auskannte, dass er total viel gelesen hat und dass dieses komische naive Sprechen oder Nicht-Sprechen so eine Art künstlerische Geste war. Aber dieser Mann war nicht naiv. Der war unglaublich kundig. Wenn ich so ein Thema habe, versuche ich auf der Ebene von Orten besuchen, Menschen treffen, lesen, sehr breit so ein Thema anzugreifen. Wenn ich das tue, weiß ich, ich komme auf Ideen. Ich weiß, wenn ich ein paar tausend Seiten lese, dass ich dann so viele Gedanken und Ideen dazu habe, dass das Schreiben sich daraus natürlich ergibt. Also, das ist wie, wenn ich in die Küche gehe, steht da ja nicht einfach Essen. Ich muss das schon kochen. Aber wenn ich ein Essen koche, weiß ich, dass ich da nachher ja was bei rausbekomme. Und das ist ja dann kein Wunder, dass das rauskommt, sondern ich habe das ja zubereitet. Und ich habe so diese Sicherheit, die Beschäftigung mit den Dingen und die Arbeit hat ein Ergebnis. Und das stelle ich im Schreiben dar. Mehr nicht. Es ist nicht eine Zauberei. Ja, vor dem Musikmachen liegt auch das Komponieren. Und vor der Improvisation, ich bin ja großer Jazz-Fan, vor der Improvisation steckt ein irrsinnig hohes handwerkliches Können, um frei zu sein für dieses Fließen. Ich kann nicht einfach mir so ein leeres Blatt nehmen und mir ein Thema ausdenken und irgendwas schreiben. Das geht zwar handwerklich, das wird nichts von Gehalt werden. Ich muss vorher nachdenken, ich muss mir Zeit nehmen, es muss so in mir unbewusst arbeiten. Bei Joseph Beuys ist es ja so, alles, was wir tun, ist Vorbereitung für Kreativität. Alles, 24 Stunden. Und Warhol ist ein ganz gutes Beispiel dafür, von seinem Art, sich diese Factory einzurichten und rund um die Uhr so eigentlich zu arbeiten für sein Projekt. Und das versuche ich irgendwie auch. Also, dass ich alles, was ich tue, ist quasi generell Vorbereitung. Auch unser Gespräch. Also immer, ja. Ein Podcast aufnehmen ist ein Termin in meinem Kalender, den muss ich einhalten. Aber auf der anderen Seite ist es ein hoher Anlass. Ich kenne deine Fragen nicht, die sind ein Reflexionsanlass. Ich höre von dir Dinge, deine Fragen steuern so gesehen, worüber ich nachdenke. Und das ist am Ende dann bereichernd. Es gibt Feedback von Leuten auf dieses Gespräch später. Das sind oft interessante Leute. Das ist irgendwie alles Business. Ohne dass ich jetzt denke, ich muss hier irgendwie Geld verdienen oder sonst was, sondern je mehr ich mache, desto größer ist die Chance, es kommt wie in so einem Netz was dabei raus. Man sammelt im ersten Schritt, man sammelt, im zweiten fügt man das Gesammelte neu zusammen und im dritten stellt man es dar. Und das ist immer dasselbe. Und ohne die Fülle, ohne das Sammeln, alle Kreative sind Sammler von Wissen, von Wahrnehmung, von Dingen. Kann ich nicht zusammenfügen. Und wenn ich das Zusammengefügte nicht darstelle, gibt es kein Resultat. Und die Kreativität entscheidet sich am Realisierten, nicht am Beabsichtigten. Wir haben alle super Bücher im Kopf, aber im Buchladen gibt es nur die, die wir schreiben. Und so auf dieser Ideenebene finde ich die Sachen noch nicht so richtig interessant. Die Realisierungsebene ist interessant.
Aber um zu realisieren, brauchst du die Fülle. Ja, verstehe.
Genau, ohne Fülle. So, ich glaube nicht, dass aus dem Nichts Dinge entstehen. Und immer wenn ich selbst bei den Genies versuche nachzuforschen, also sei es Einstein, sei es Mozart, sei es diese Leute, wenn man dann genau reinschaut, haben die vielleicht auch ganz früh in ihrem Leben schon eine irrsinnige Fülle hergestellt oder wahrgenommen. Aber auch selbst bei Mozart kommt das nicht aus dem Nichts. So, bei keinem kommt irgendwas aus dem Nichts.
An dieser Stelle will ich ganz kurz unterbrechen. Frank hat bisher darüber gesprochen, dass er sich nicht abhalten lassen will vom Schreiben. Er schreibt trotzdem, auch wenn das neue Thema oder was auch immer vielleicht zunächst keinen Sinn macht. Wenn es keiner will, ist doch egal, sagt er. Und dann beschreibt er, inwiefern er sehr diszipliniert an seine Arbeit herangeht. Und dabei ist nicht nur das Schreiben selbst wichtig. Er zählt die wichtigen Schritte auf. Sich kundig machen, Wissen ansammeln, sein Handwerk lernen, üben, offen bleiben. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich nach dem, was wir bisher gehört haben, echt spannend finde. Und zwar gibt uns Frank Berzbach einen ganz genauen Einblick in sein Vorgehen. Wie geht das ab? Wie genau häuft er Wissen an? Und sowohl die Breite als auch die jeweilige Tiefe, in die er einsteigt, finde ich einfach so inspirierend. Und er beschreibt, inwiefern dadurch dann manchmal ganz Überraschendes entstehen kann. Dieses Thema wurde losgetreten dadurch, dass ich ihn danach gefragt hatte, ob er denn überhaupt noch fernsieht.
Die wichtigste Rolle des Fernsehens ist, dass ich 1992 meinen Fernseher verkauft habe und seitdem nie wieder einen hatte. Und das ist eine große Ressource, weil der macht mal was anderes. So, mir ist das Lesen lieber. Oder das Schreiben. Aber das ist keine Abwertung. Das ist nur meine Art altmodisch. So ist, ich bin ja auch kein Filmemacher. Ne? Es ist so. Wobei ohne die Filme der Nouvelle Vague und diese Sachen, das brauche ich ästhetisch auch dann. Aber dann sehe ich sofort wieder in dem Kino, was ich mag, 50er, 60er Jahre, Frankreich, Italien, Spanien, spielt Jazz eine riesige Rolle. Und wenn ich ein Kapitel schreibe über Miles Davis, hat der auch die Musik für Louis Malle Fahrstuhl zum Schafott komponiert. Und die ist einschlägig, sowohl in der Film- als auch in der Musikgeschichte. Und schon habe ich wieder so für mich so eine Verbindung, wo ich denke, ja, das höre ich mir auch gerne an. Oder Chet Baker taucht da überall auf. Oder und dann denke ich mir so, wie kommt der Jazz eigentlich ins italienische Kino? Ja, also ist so. Und dann denke ich ja, denn das muss ich in den Biografien dieser Leute einfach mal nachlesen. So, und dann denke ich mir so, okay, ich könnte mich ein Jahr nur mit John Coltrane beschäftigen. So, weil es so Spaß macht auch. Und weil man, die Fotowelten sind so schön von ihm und die Musik ist so toll und es gibt Romane über ihn. Ja, also, und dann denke ich mal, ich kann das gar nicht bremsen, das Interesse. So, und am Ende hat Coltrane ein wichtiges Album gemacht über sein Christentum, über seinen Glauben. Und das ist so in der Musikgeschichte eins der großen christlichen Beiträge der Musik. Und dann entdeckt, und dann fragt mich ein Jesuitenmagazin, ob ich über Musik schreiben würde. Dann sage ich, ja, aber ich schreibe über das. Und dann sagen, ja, okay, hatten wir noch nie. Und ja, das sind jetzt Geschichten, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, schreibe ich es trotzdem und es liegt da länger, bis wieder in einem Buch meine kleineren Arbeiten veröffentlicht werden und da packe ich das dann rein.
Kommt immer darauf an, was man als gut laufen interpretiert, weil schon allein, dass der Text da liegt, kann ja für dich schon bedeuten, dass es gut läuft. Das bringt mich überhaupt zu einer Frage. Was ist denn Erfolg für dich? Wie misst du Erfolg?
Also ich muss auch finanziell klarkommen. Und daher ist das jetzt nicht alles nur für den Spaß. Also ich kann nicht für die Schublade, also ich kann nicht so nur für die Schublade schreiben. Das geht nicht. Ich muss schon, ich meine, ich habe das Glück, die Bücher laufen gut irgendwie. Ich kann mit dieser Kombination Hochschule und Bücher und plus Aufträge und so, kann ich leben. Also Erfolg ist für mich, wenn ich finanziell klarkomme, das reicht. Also so, ich habe keine großen materiellen Wünsche, deswegen ist nicht so, ich kaufe ein paar Platten und Bücher und Klamotten, aber das sind ja keine hoch. Das ist nicht wie Leute, die von einem Porsche träumen. Das habe ich nicht. Und ja, Erfolg ist, wenn die Texte gelesen werden und wenn sich dadurch ein Dialog entspannt. Die Qualität ist da wichtiger eigentlich als die Quantität. Also, und da habe ich bei meinen Themen natürlich ein bisschen das Glück, dass das jeden betrifft. Also ich kann mit jedem darüber diskutieren und ich kriege immer wieder Post, wo Leute sagen, ich lese gar nicht, aber das habe ich gelesen. Das ist das erste Buch, was ich gelesen habe. Und das macht mich stolz. Oder wenn mir Leute aus Klöstern schreiben, also wenn mir Mönche oder Nonnen schreiben, wo ich denke, ja, ihr seid die Profis, wenn ihr das gut findet, ja, bei euch ist die Lebensform, dann ist das nicht ein esoterischer Quatsch, den ich da mache, sondern dann hat das Gehalt.
Na cool.
So, genau, also das Erfolg ist finanziell nur relevant, bis ich auskomme. Also wenn die Grundsicherung da ist, dann, wenn es um Geld verdienen geht, hätte ich ein Unternehmen gründen sollen oder sonst was. Also wenn ich finde das, Warhol hat gesagt, irgendwie die wahre Kunst ist quasi Business. Und es gibt ja so Business Art, also so eine Art. Er hat ja auch ein Unternehmen oder mehrere gegründet.
Entrepreneurship.
Genau. Und da denke ich mal so, dafür bin ich nicht gut genug so strategisch, aber habe auch nicht materielle Träume, die groß genug sind, damit mich das zieht. Aber wenn ich das hätte, finde ich das legitim. Also ich bewundere erfolgreiche Unternehmer, wenn das mit Werten verbunden bleibt, bewundere ich das. Das ist eine hohe Kunst auch. Also da, das finde ich ganz toll, wenn Männer oder Frauen Unternehmen erfolgreich leiten und damit die Welt auch in einem guten Sinne gestalten.
In dem jetzt folgenden Teil denkt Frank Berzbach laut über Struktur und Freiheit nach. Das war eine der drei Entweder-oder-Fragen, die es beim Atelier Talk Podcast immer gegen Ende gibt. Und seine Antwort dazu ist echt hörenswert.
Man kann nur frei sein, wenn man Struktur hat. Die darf aber nicht zwanghaft sein. Die Vorstellung von Freiheit
Das wird
als
kaum.
totale Freiheit ist nur Angst, ein Angstzustand eigentlich. Der freie Fall ist das. Das ist unproduktiv und hinderlich. Ich habe immer Struktur, aber bin immer bereit, davon abzuweichen. Aber ohne Struktur kann man von nichts abweichen und ist dann aber auch nicht mehr frei. Das heißt, das ist gar kein Widerspruch. Ich bin nicht so zwanghaft, wie Leute sich das aus den Büchern heraus vorstellen, dass ich, also ich kann diese Sachen aus dem Ärmel aussetzen, wenn ich denke, das ist jetzt situativ angebracht und gegen alle Regeln verstoßen. Aber ich habe nie ein Disziplinproblem. Ich bin nur frei, wenn ich morgens überlege, was ich will ich machen an diesem Tag. Wie arbeite ich? Wann? Ja?
Und wenn du sagst, du hast nie ein Disziplinproblem, das heißt irgendwie mal so lustlos und sich nicht aufraffen können und ach, ich weiß nicht, Phasen hast du eigentlich nicht?
Nein, weil ich meine, wenn ich mit dir einen Termin abmache zu diesem Podcast, ist es doch völlig irrelevant, ob ich heute dazu Lust habe.
Aber
Wenn ich keine Lust habe.
wenn du da alleine sitzt, dann zieht dich ja nichts. Dann trotzdem.
Ja, wenn ich alleine da sitze und mich zieht nichts, ist es ja freigestellt, denke ich, ich will arbeiten oder lege ich mich in die Sonne. Aber egal, was ich mache, ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Weil ich kann mich ja entscheiden, ich arbeite heute nicht. So, dann trage ich die Folgen oder muss überlegen, was sind jetzt die Folgen? Aber das ist ja nicht, also ich kenne kein Prokrastinieren in dem Sinne, weil also mich belastet ungetane Arbeit viel mehr als so das Schieben. Also ich bringe es eher hinter mich. Und wenn ich mich entscheide, was nicht zu tun, ist das halt auch eine bewusste Entscheidung. Und ich kann das wirklich über die Stränge schlagen und Sachen anders machen und absagen und so. Da habe ich nur, mir ist wichtig, ich mache das bewusst. Es passiert mir nicht einfach.
So, ganz zum Schluss noch ein kleines Häppchen. Und zwar geht es um ein Projekt, das Frank für sich ins Leben gerufen hat. An einer Stelle des Gesprächs sagt er, dass er gern alles zum Projekt mache. Und an anderer Stelle gab er dann auch ein ganz wunderbares Beispiel. Vielleicht auch für dich eine tolle Idee. Weihnachten steht ja fast schon vor der Tür.
Aber ich mache alles zum Projekt. Ich habe mir überlegt, ich mache einen Adventskalender, wo ich jeden Tag einen Brief abschicke. Also so, das habe ich so zu so einer Art Adventsaktion gemacht. Das waren dann, ich wollte 24 machen, nachher waren es 36 und ich habe den ganzen Januar natürlich Antworten bekommen.
Weil meistens ist es andersrum. Die wollen 24 machen und dann wären es 8.
Ja, das, genau, und das, also da habe ich so viele Antworten bekommen und so viel, das waren aber dann auch überraschende. Also ich habe Leuten geschrieben, die da nicht mit rechnen. Also nicht nur meinen klassischen, sondern das ist dann meine Art von kleiner sozialer Plastik auch. Oder ich versuche, glaube ich, so eine kommunikative Plastik herzustellen. So wie Beuys eine soziale Plastik. Und ich kann das mit Worten. Dabei herausgekommen ist jetzt ein Text. Ein längerer Essay über eine kleine Philosophie des Briefeschreibens. Und schon führt das eine zum anderen.
Das waren ein paar der Highlights aus Episode 50 mit Frank Berzbach. die ich dir hiermit nochmal wärmstens ans Herz lege. Auch wenn du jetzt gerade ein paar Stellen schon gehört hast, das waren noch nicht mal 20 Minuten aus der gesamten Episode und da sind noch einige andere Golden Nuggets dabei. Außerdem ist alles ja hier aus dem Kontext geholt worden und es ist ein Genuss, Frank dabei zuzuhören, wie er seine Gedanken formt und weiterführt. Und über Frank Berzbach findest du mehr auf der Atelier Talk Webseite atelier-talk.com und zwar unter Episode 102 und noch viel, viel mehr unter der Episode 50. Im Netz findest du Frank Berzbach unter frankberzbach.com und auf Instagram ist er überraschenderweise Frank Berzbach. Er hat mir geschrieben, dass man sich jetzt auch für seinen Newsletter anmelden kann. Da findest du auch alle Details auf der Webseite. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dich dieser Podcast unterstützt, Ideen zu bekommen, im Atelier nicht so allein zu sein, dich verbunden zu fühlen oder einfach mal anderen auf die Finger zu schauen, dann freue ich mich, wenn du auch mich unterstützt. Erzähle anderen von diesem Podcast oder noch besser, leite ihn weiter. Erzähle auf Instagram in deinen Stories davon und vor allem schenke mir 5 Sterne in der Podcast-App deiner Wahl. Und besonders schwer wiegen auch bei Apple Podcasts die schriftlichen Rezensionen. Aber nicht nur das. Ich bin hauptsächlich nicht Podcasterin, ich bin vor allem Künstlerin. Wenn du vielleicht eine Galerie betreibst oder einen Ausstellungsort hast oder wenn ihr eine Gruppe seid und eine Ausstellung plant, schaut euch doch bitte mal meine Kunst an bei stephanie-hüllmann.com. Vielleicht ist da ja etwas, über das man mal gemeinsam sprechen könnte, sollte, dürfte. Ansonsten geht auch gerne zur Webseite atelier-talk.com. Da gibt es zu jeder Episode Links, weitere Infos und viele, viele Fotos. Und folgt dem Atelier Talk Podcast auf Instagram unter ateliertalk.podcast. Nicht einfach nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Und wenn du da immer noch folgen solltest, bitte entfolge. Danke, dass du da warst. Danke, dass du Atelier Talk Podcast hörst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Stefanie Hüllmann.